Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Auch wenn die Klimakrise dieser Tage etwas in den Hintergrund rückt, haben wir es aktuell doch mit zwei globalen Katastrophen zu tun. Um beide, um Klima und Corona, geht es heute bei uns. Ich bin Christiane Knoll, herzlich willkommen. Wind- und Sonnenenergie können heute schon mit Strom aus Kohlekraftwerken konkurrieren. Trotzdem gibt es immer noch Stimmen, die sagen, der Umstieg in eine CO2-freie Energiewirtschaft sei viel zu teuer. Und tatsächlich sind immense Investitionen nötig. Für den weiteren Ausbau erneuerbarer Energieträger, für neue Stromnetze oder den Einstieg in die Wasserstoffwirtschaft. Gemessen an den viel höheren Summen, die Regierungen zur Bewältigung der Corona-Krise in die Hand nehmen wollen, sei das aber zu bewältigen. Das schreiben Forscher heute in Science. Im Blick haben sie dabei insbesondere die Staaten der EU und die USA mit ihren üppigen Hilfspaketen. Volker Mrazek berichtet.
Der Internationale Währungsfonds hat einen Covid-19-Politik-Tracker. Damit verfolgen die Währungshüter, wie viel Geld Regierungen in die Bewältigung der Corona-Krise stecken, durch ihre sogenannten Stimuluspakete.
What's been announced or pledged goes over $12 trillion.
Bis Ende August sind insgesamt über 12 Billionen US-Dollar angekündigt worden. Das sind fast 15% des Bruttoinlandsproduktes weltweit. Eine beispiellose Summe.
Die Wirtschaftswissenschaftlerin Marina Andrijewicz aus dem Berliner Institut Climate Analytics stellt dem jetzt eine andere Zahl gegenüber. Die Summe, die nötig ist, damit die Welt die Ziele aus dem Klimaabkommen von Paris noch erreicht. Abgeleitet aus sogenannten Energieökonomie-Simulationsmodellen.
It would be $1.4 trillion.
Dafür müsste man jetzt weltweit 1,4 Billionen US-Dollar pro Jahr in CO2-arme Technologien investieren. Ein solcher Betrag entspricht nur etwa einem Zehntel des Gesamtvolumens der Stimuluspakete.
Diese Zahlen präsentiert Andrijewicz jetzt in der Fachzeitschrift Science zusammen mit einigen Fachkollegen, darunter der belgische Klimaforscher Yuri Rogel vom Imperial College in London.
Mit der Studie wollen wir zeigen, dass die Regierungen zur Bewältigung der Covid-Krise wirklich enorme Geldsummen in die Wirtschaft pumpen. Und dass es bei weitem mehr ist als das, was wir benötigen, um das andere große Problem zu lösen, die Klimakrise. Wir möchten aufzeigen, dass Regierungen jetzt die Chance haben, die richtige Wahl zu treffen. Sie können die Wirtschaft in einer Weise unterstützen, sodass sie zugleich der Herausforderung des Klimawandels begegnet. Geld ist nicht das Problem. Davon liegt mehr als genug auf dem Tisch.
Die üppigsten finanziellen Hilfspakete wurden bisher in den Vereinigten Staaten und in Europa geschnürt. Laut der Studie sind sie 20 bis 30 Mal so hoch wie die Summe, die jährlich in den Umbau der Energiesysteme fließen müsste, damit EU und USA die Klimaschutzziele von Paris erreichen. Unter der Corona-Krise leidet die fossile Energiewirtschaft stärker als die Betreiber von Solar- und Windparks. Das hat ein neuer Report der Internationalen Energieagentur erst vor wenigen Tagen gezeigt. Klimaforscher Rogel stellt das auch gar nicht in Abrede.
Supporting a green transition doesn't mean
eine grüne Energiewende zu fördern heißt nicht, dass gar kein Geld mehr in Sektoren fließt, die noch immer sehr auf fossile Brennstoffe setzen. Natürlich ist es wichtig, den Leuten jetzt in der Krise zu helfen. Aber was sind nachhaltige Lösungen, wenn der fossile Energiesektor selbst in 5 bis 10 Jahren in die Krise gerät? Wir sagen, Anreize für grüne Investitionen sind der Weg, den wir einschlagen müssen. So schaffen wir langfristig hochqualifizierte Jobs. Und das hilft uns beim Umstieg in eine kohlenstoffarme Wirtschaft.
Die Regierungen sollten gleichzeitig ihre Subventionen für die Kohle-, Gas- und Ölnutzung zurückfahren, empfehlen die Forscher, oder sie umwidmen zugunsten sauberer erneuerbarer Energieträger. Das schaffe zusätzliche Finanzspielräume.
Die Investments in the low-carbon sources need to increase.
Die Investitionen in kohlenstoffarme Quellen müssen Hand in Hand gehen mit einem Abzug der Mittel aus fossilen Brennstoffen. Diese Unterstützung wird nicht so schnell auf Null sinken, weil wir fossile Energieträger sicher noch eine Zeit lang nutzen. Aber sie müssen reduziert werden, damit wir unsere Gesellschaften nicht in eine Sackgasse steuern.
Die Frage ist nur, ob der Rat der Forscher auch auf offene Ohren stößt. Die EU-Kommission hat ihre Corona-Hilfen zwar mit einem Green Deal verknüpft, aber das ist bisher weitgehend die Ausnahme geblieben. Zudem gibt es Kritiker, die sagen, so grün sei das Brüsseler Stimuluspaket gar nicht.
Experten rechnen durch, wie die Corona-Finanzspritzen für die Energiewende eingesetzt werden könnten. Vorgestellt hat die Studie Volker Mrasek. Und wir bleiben beim Thema. Rund ein Viertel der Landoberfläche auf der Nordhalbkugel ist von Permafrost bedeckt. Dabei geht es nicht nur um einsame Weiten, durch die allenfalls Rentier- oder Jagdherden ziehen. Millionen Menschen bauen auf dauerhaft gefrorenem Boden und die Industrie. Dass der so langsam taut, stellt vor allem die in den vergangenen Jahren stark ausgebaute russische Öl- und Gasindustrie vor Probleme. Die Herausforderungen sind immens. Dagmar Röhrlich.
Norilsk hat 175.000 Einwohner, eine Bergbau- und Industriestadt in Sibirien. Von dort stammen ein Fünftel des Nickelangebots am Weltmarkt und fast die Hälfte des in Katalysatoren eingesetzten Palladiums. Ende Mai machte Norilsk Schlagzeilen. In einem Kraftwerk waren Stützen eines Tanks weggesackt, die ihn 30 Jahre lang im Permafrostboden verankert hatten. 17.500 Tonnen Diesel liefen aus, verursachten schwere Umweltschäden.
Das war nur das erste Mal. Wir werden solche Unfälle immer wieder erleben, ganz einfach, weil das die Natur dessen ist, was gerade geschieht.
Denn der Klimawandel lässt den Permafrost tauen, so der Politikwissenschaftler Robert Hubert von der University of Calgary. Dadurch verwandelt sich ein Boden, den gefrorenes Wasser so hart machte wie Beton, in etwas, das als Baugrund so brauchbar ist wie ein Pudding. In Sibirien hat die Tragfähigkeit des Untergrunds seit 1960 um 40-50% abgenommen.
Around 70% of the
Bis 2050 könnte der Klimawandel etwa 70% der gesamten Infrastruktur gefährden, die in arktischen Gebieten auf Permafrostboden gebaut worden sind. Und 2050 ist nicht mehr weit weg. In Russland liegen 45% der Öl- und Gasförderanlagen samt Pipelines in Hochrisikogebieten.
Durch Hochrisikogebiete verlaufen knapp 1600 Kilometer der Ostsibirien-Pazifik-Pipeline für den Ölexport nach Asien. Ebenso etwa 1300 Kilometer der Jamal-Europa-Pipeline, die unter anderem auch Deutschland mit Erdgas versorgt, erklärt Jan Jucht von der finnischen Universität Oulu. Während in Alaska oder Kanada auf rund 70 Grad nördlicher Breite höchstens noch Kleinstädte zu finden sind, liegen dort in Russland Großstädte wie Norilsk oder Murmansk. Und auch Ausmaß und Größe von Bergwerken, Industrieanlagen oder Öl- und Gasfördereinrichtungen liegen in Sibirien um ein Vielfaches höher.
Wir sehen den Klimawandel natürlich auch in der Wildnis. Doch in den Großstädten und Industrieanlagen, die auf eisreichen Permafrostböden gebaut worden sind und die es so nur in Russland gibt, sind die Folgen komplexer. Denn neben dem Klimawandel wirkt der enorme anthropogene Einfluss auf die Umwelt.
Denn die großflächig mit Asphalt und Beton versiegelten Flächen verhindern im Winter die Abkühlung des Bodens und greifen so den Permafrost noch zusätzlich an. Und so versagen die bisherigen Maßnahmen und Sicherheitsstandards oft. Isolierungen, Stelzenbauten und Schotterbetten halten eisreichen Permafrost nicht kalt genug, erläutert Nikolai Chiklomanov von der George Washington University in Washington, D.C.
Sie müssen also versuchen, den Permafrost zu stabilisieren und möglichst wieder kälter zu machen. Dafür gibt es Technologien. Eine davon ist in Alaska entwickelt worden. Es sind große Stahlzylinder, die mit einer Kühlflüssigkeit gefüllt sind und im Winter kalte Luft in den Untergrund schaffen. Das System wird in Russland dort eingesetzt, wo intensiv Gas und Öl gefördert wird. Wenn man es unter bereits existierenden Strukturen einsetzt, wäre es extrem teuer.
Außerdem ist die Wirkung dieser Systeme begrenzt. Wenn die Temperaturen weiter steigen, greifen sie irgendwann nicht mehr. Das Auftauen im Sommer wird nicht mehr durch das Gefrieren im Winter kompensiert. Allerdings,
wenn nicht alle Risikostrukturen inspiziert und baulich nachgerüstet werden, sodass sie dem schmelzenden Untergrund widerstehen können, wird es künftig wohl immer wieder Unfälle wie in Norilsk geben.
In Norilsk laufen derweil die Aufräumarbeiten, die 5 bis 10 Jahre dauern sollen. Den kontaminierten Boden abzutransportieren ist schwierig, denn in der entlegenen Region gibt es keine Straßen und die Flüsse sind zu flach für Lastkähne. Auf den Gewässern sollen Ölsperren den Teppich eingrenzen. Allerdings hat Treibeis bereits Sperren beschädigt, sodass Öl sich weiter ausbreiten kann in Richtung Arktischer Ozean.
Ein Beitrag von Dagmar Röhrlich. Remdesivir ist einer der großen Hoffnungsträger gegen Covid-19. Das Medikament blockiert die Vermehrung des Virus und obwohl es nicht ganz billig ist, wird es inzwischen breit eingesetzt. Die Datenbasis bislang eher dünn. Jetzt aber liegt eine erste Zwischenauswertung der großen Solidarity-Studie vor. Sie bestätigt, wer schwer krank ist, dem hilft Remdesivir nicht. Was heißt das jetzt? Vor der Sendung habe ich mit meinem Kollegen Volkart Wildermuth darüber gesprochen. Wir haben das Gespräch aufgezeichnet.
Ja, die Weltgesundheitsorganisation hat früh erkannt, dass es einfach solide Daten zu den verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten braucht und hat einen Rahmen vorgegeben für eine internationale Studie. Und da können sich Kliniken überall auf der Welt einklinken. Mehr als 400 haben mitgemacht aus 30 Ländern. Über 11.000 Patienten haben eines von 4 Medikamenten bekommen oder waren Teil der Kontrollgruppe. Und das sind wirklich große Zahlen. Jetzt liegt eine Zwischenauswertung vor, noch nicht im Peer-Review-Verfahren geprüft. Aber die Ergebnisse sind erstmal ernüchternd. Bei dem Malariamittel Hydroxychloroquin und dem HIV-Medikament Lopinavir, da hatte sich schon vorher abgezeichnet, dass sie gegen SARS-CoV-2 nichts ausrichten können. Das wurde jetzt nochmal bestätigt, aber offenbar schützen auch weder Interferon Beta noch Remdesivir und das ist dann doch enttäuschend.
Wie genau sehen denn jetzt die Ergebnisse für Remdesivir aus?
Ja, da gab es ja erst positive Signale aus der ACT-1-Studie, die war viel kleiner. Danach konnte man einerseits sagen, dass Remdesivir die Heilung etwas beschleunigt bei den Leuten, die die Infektion überstehen. Und dann gab es da ein Hinweis darauf, dass das Medikament auch Leben retten kann. Und gerade zu dieser zweiten Frage gibt jetzt die Solidarity-Studie Klarheit. Auch da gibt es so eine gewisse statistische Unsicherheit. Aber am Ende betonen die Autoren, dass die Ergebnisse die Annahme völlig ausschließen, dass Remdesivir einen erheblichen Anteil der Todesfälle verhindern kann. Also das heißt, vielleicht ganz wenige Todesfälle lassen sich verhindern, aber in jedem Fall, das bringt keinen Durchbruch.
Ist damit der Hoffnungsträger Remdesivir vom Tisch? Wird er in den Kliniken jetzt nicht mehr eingesetzt?
Also auch wenn Remdesivir wahrscheinlich keine Leben retten kann, es erleichtert den Krankheitsverlauf und das ist für die Patienten wirklich ein relevanter Vorteil. Und deshalb sagt Professor Bernd Salzberger vom Uniklinikum Regensburg im Gespräch mit dem Science Media Center, eine klinische Wirksamkeit ist vorhanden. Hier zeigen alle bisherigen Studien immerhin in die gleiche Richtung, eine raschere Verbesserung des klinischen Zustands. Und deshalb will auch Professor Clemens Wendner von der München-Klinik Schwabing seine Patienten weiterhin mit Remdesivir behandeln. Ein Problem bei all diesen Studien war, dass hier Patienten behandelt wurden, die doch schon sehr schwer erkrankt waren. Und das macht man ja bei frühen Studien meistens so, aber bei der Covid-19-Erkrankung ist es ein entscheidender Faktor, dass die in zwei Phasen verläuft. In der ersten sorgt das Virus für die Probleme und in der zweiten dann die Überreaktion des Immunsystems. Remdesivir wirkt aber genau gegen das Virus und kann also eigentlich nur in der ersten, in der frühen Phase helfen. Das ist aber noch gar nicht so richtig geprüft worden und daher könnte es natürlich sein, dass Remdesivir für diese Patienten doch sinnvoll sein könnte. Aber auch das muss wieder in großen Studien belegt werden. Das ist eine offene Forschungsfrage. Für die nächste Welle der Patienten ist das allenfalls eine experimentelle Behandlung.
Volkart Wildermuth zu den heute bekannt gewordenen Vorabergebnissen der Solidarity-Studie, die keinen Nutzen von Remdesivir für die Covid-19-Sterblichkeit erkennen kann. Vor einem Monat feierte Afrika einen historischen Erfolg. Nach 20 Jahren ist der wilde Erreger der Kinderlähmung auf dem Kontinent besiegt. Kurz darauf dann allerdings schlechte Nachrichten aus dem Sudan. An die 20 Kinder mit Muskelschwäche, einige konnten sich nicht mal mehr bewegen. Diese Fälle erinnern doch sehr an Polio. Julia Amberger mit den Einzelheiten.
Im März war im Dorf Kars nahe der Grenze zum Tschad der erste sudanesische Fall aufgetreten. Ein 2-jähriges Kind mit Lähmungserscheinungen. Inzwischen weiß Bouakir Agyemang, der für die WHO das Polio-Impfprogramm für Subsahara-Afrika leitet, von 12 weiteren Fällen in der Gegend. Sie alle sind Opfer eines Virus, das aus dem Impfstoff stammt.
Il s'agit d'un virus de poliomyélite dérivé du vaccin.
Es handelt sich um ein Poliovirus, das aus der Schluckimpfung mit dem abgeschwächten Erreger Typ 2 mutiert ist und aus Nigeria in den Tschad kam. Wegen der Covid-19-Pandemie und den Abstandsregeln mussten wir alle unsere Aktivitäten im Zusammenhang mit der Impfkampagne stoppen. So konnte sich das Virus im Tschad und bis in den Sudan verbreiten.
Schuld daran ist, dass die Schluckimpfung ein Lebendimpfstoff ist. Sie enthält abgeschwächte Viren. Derzeit melden in Afrika 15 Länder Ausbrüche des sogenannten Impfpolios. 260 Fälle allein in diesem Jahr.
Es gibt eine ganze Gruppe von Kindern, die nicht geimpft sind. Diese können sich bei den geimpften Kindern anstecken. Meistens geschieht das auf der Toilette. Und wenn das Virus aus dem Impfstoff von einer Person auf die andere überspringt, kann es sein, dass es mutiert. Das ist ein bekanntes Phänomen.
Gegen Polio gibt es zwei Impfstoffe, Lebend- und Totimpfstoff. Sie haben beide Vor- und Nachteile. Der Lebendimpfstoff ist billig, übersteht die Hitze und er ist einfach zu verabreichen. Vor allem aber verhindert er eine Übertragung des wilden Poliovirus von Person zu Person. Anders beim Totimpfstoff. Kinder, die mit dem Totimpfstoff geimpft sind, werden zwar nicht krank, wenn sie sich mit den wilden Polioviren anstecken, aber sie können das Virus immer noch ausscheiden und oral weiterverbreiten. Deshalb hilft der Totimpfstoff auch wenig bei einem Ausbruch. Auch in Deutschland hat man bis 1998 auf die Schluckimpfung mit dem Lebendimpfstoff gesetzt. Seitdem wird nur noch der Totimpfstoff IPV verwendet. In Afrika wurden die ersten Impfdosen und Spritzen mit dem Totimpfstoff 2016 verteilt. Aber erst seit diesem Jahr haben alle Länder Zugang, berichtet Dr. Meseret Zelalem. Sie leitet die Impfkampagne der Regierung in Äthiopien.
There might be still insufficient coverage for inactivated polio vaccine.
In manchen Regionen führen wir gerade erst den neuen Impfstoff ein. Der Umstieg sollte das Risiko eines weiteren Ausbreitens von Impfpolioerregern vermeiden. Aber wenn Sie sich die aktuellen Ausbrüche ansehen, dann sehen Sie, dass die Fallzahlen weit höher liegen, als wir bei der Zertifizierung 2015 angenommen haben. Dieser Ausbruch ist die größte Herausforderung in der letzten Phase vor der Auslöschung von Polio von dieser Welt.
Dass das mutierte Impfvirus sich so ausbreiten konnte, liegt auch an Corona, heißt es. Dr. Zelalem geht davon aus, dass die Pandemie die Probleme lediglich verstärkt hat. Die mangelhafte Qualität vieler Impfkampagnen kritisiert auch ein Apotheker aus dem Tschad. Ihm zufolge würden für Kampagnen häufig Mitarbeiter angeheuert, die nicht einmal den Impfstoff kennen, geschweige denn die Risiken.
The last factor might be the use of monovalent oral polio vaccine type 2.
Ein Faktor könnte auch sein, dass bei den aktuellen Ausbrüchen immer noch der Lebendimpfstoff verabreicht wird. Dadurch könnte aber ein neuer Ausbruch verursacht werden.
Die WHO setzt jetzt alles daran, die Ausbrüche einzudämmen und neue zu verhindern. Auch ein neuer Impfstoff gegen Impfpolio ist in Entwicklung. Doch wann der zur Verfügung steht, ist ungewiss. Deshalb will die WHO ab Oktober weiter impfen, so viel und schnell es geht, sagt Boakye Agyemang.
Avec deux bons passages de campagne.
Mit zwei parallel laufenden Kampagnen mit dem Tod und dem Lebendimpfstoff werden wir die Epidemie eindämmen. Und wir werden auch mehr Routineuntersuchungen durchführen, um sicherzugehen, dass das Virus die Menschen in keinem anderen Teil von Subsahara-Afrika mehr befällt.
In den 80er Jahren lähmte das Virus rund 350.000 Kinder weltweit pro Jahr. Im letzten Jahr erkrankten weniger als 200 Kinder an wilden Polio, aber etwa 400 an Impfpolio.
Ein Ausbruch von Impfpolio beschäftigt die Gesundheitsbehörden im Sahel. Julia Amberger hat die Hintergründe zusammengetragen. Hier geht es weiter mit den Meldungen von Michael Stang.
Vermeidbare Gesundheitsrisiken erhöhen das Corona-Sterberisiko. Die Covid-19-Pandemie trifft auf eine Weltbevölkerung, deren Gesundheit bereits gefährdet ist. Das ist das Fazit eines internationalen Forschungsteams, das eine Studie im Fachblatt The Lancet vorstellt. Besondere Risikofaktoren sind demnach Übergewicht, ein zu hoher Blutzuckerwert, mangelnde Bewegung und Luftverschmutzung durch Feinstaub sowie die damit einhergehenden Erkrankungen. Jene Faktoren bedrohten bereits die gesundheitlichen Fortschritte der vergangenen Jahrzehnte. Demnach könnte sich die Welt mit Blick auf die bislang stetig steigende Lebenserwartung an einem Wendepunkt befinden. Es gibt einen neuen Weltrekord in der Kurzzeitmessung. Im weltweiten Wettlauf um die Messung der kürzesten Zeitspanne liegen nun nach eigenen Angaben Physikerinnen und Physiker der Goethe-Universität Frankfurt vorn. Demnach haben sie zusammen mit Kolleginnen des Beschleunigerzentrums DESY in Hamburg und des Fritz-Haber-Instituts in Berlin erstmals einen Vorgang vermessen, der im Bereich von Zeptosekunden liegt. In dieser Zeitspanne schafft Licht es gerade einmal, ein Molekül zu durchlaufen. Eine Zeptosekunde ist ein Billionstel einer Milliardstel Sekunde, also 10 hoch minus 21 Sekunden. Die Studie dazu ist im Fachmagazin Science erschienen. Säbelzahnkatzen waren einst sehr erfolgreich. Das schließt ein Team der Universität Kopenhagen aus dem Genom einer im Permafrost konservierten Skimitar-Katze. Die Daten der zu den Säbelzahnkatzen gehörenden Tiere zeigen, dass diese Katzen ausdauernd waren und vermutlich im Rudel jagten. Wie die Paläogenetiker im Fachblatt Current Biology darlegen, waren diese eiszeitlichen Vertreter nur sehr entfernt mit den modernen Katzen verwandt. Ihre Entwicklungslinien spalteten sich demnach bereits vor etwa 22,5 Millionen Jahren auf. Mond und Erde haben sich einst ein Magnetfeld geteilt. Das zeigen Analysen von Mondgestein der Apollo-Missionen. Der Erdtrabant besaß demnach kurz nach seiner Entstehung ein Magnetfeld. In der Zeit vor 4,2 bis vor 3,4 Milliarden Jahren war das lunare Magnetfeld mindestens so stark wie das heutige Erdmagnetfeld, berichtet ein Team der NASA im Fachblatt Science Advances. Da der Mond damals der Erde viel näher als heute war, könnte sein Magnetfeld den jungen Planeten beeinflusst und auch vor heftigen Ausbrüchen der Sonne beschützt haben. Feinstaub kann schon bei Kindern Hirnschäden verursachen. Ein internationales Forschungsteam hat knapp 200 junge Menschen aus Mexico City untersucht, die regelmäßig der hohen Luftverschmutzung der mexikanischen Hauptstadt ausgesetzt sind. Dabei entdeckten die MedizinerInnen im Gehirn der Teilnehmer vermehrt Frühzeichen für Alzheimer und Parkinson, heißt es in der Studie, die im Fachblatt Environmental Research erscheint. Demnach kann verkehrsbedingter Feinstaub bis in das Gehirn gelangen und dort Schäden verursachen, die das Risiko für Erkrankungen wie Alzheimer, Parkinson und weitere neurodegenerative Erkrankungen erhöhen. Männer in Deutschland werden immer später Väter. Das Durchschnittsalter von Vätern in Deutschland ist seit Beginn der 1990er Jahre deutlich gestiegen. Männer, die im vergangenen Jahr Vater eines Kindes wurden, waren im Schnitt 34,6 Jahre alt. Damit stieg das Durchschnittsalter der Väter bei der Geburt eines Kindes seit 1991 um 3,6 Jahre, wie das Statistische Bundesamt unter Berufung auf eine neue Studie des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung heute mitteilte.
Sternzeit, 16. Oktober. Am Himmel ist der Ofen aus. Der herbstliche Sternenhimmel enthält keine besonders hellen Sterne, verfügt aber über sehr hübsche Figuren, etwa das Viereck des Pegasus, die Kette der Andromeda oder den mächtigen Walfisch. In den Stunden nach 23 Uhr ziehen zwei Sternbilder knapp über den Horizont, die durchaus verzichtbar wären. Dort stehen der Bildhauer und der chemische Ofen. Selbst von einem perfekt dunklen Standort aus sind in dieser Himmelsgegend nur eine Handvoll schwacher Sterne zu erkennen. Der französische Astronom Nicolas-Louis de Lacaille meinte Mitte des 18. Jahrhunderts, hier sogar eine Bildhauerwerkstatt zu erkennen. Auf alten Sternkarten ist ein Arbeitstisch mit einer Büste darauf abgebildet. Später wurde der Name dieser unscheinbaren Figur zum Bildhauer abgekürzt, lateinisch Skulptor. Links schließt sich Fornax an, der chemische Ofen. Der bessere deutsche Name wäre wohl Schmelzofen. Allerdings scheint die himmlische Version gerade nicht in Betrieb zu sein, denn von Gluthitze ist im Ofen nichts zu sehen. Auch in dieser Gegend sind die Sterne äußerst blass. Louis de Lacaille hat vor gut 250 Jahren einige Zeit am Kap der Guten Hoffnung verbracht, etwa 10.000 Sterne des Südhimmels vermessen und etliche Nebelobjekte kartiert. Doch für einen Eintrag in die Geschichtsbücher hätte das kaum gereicht. So hat er in seinen Sternatlas einfach 14 neue Himmelsfiguren eingezeichnet, darunter Bildhauer und Ofen. Zu seinem Glück wurden sie später offiziell anerkannt und bewahrten ihn vor dem völligen Vergessen.
Das war Forschung aktuell für heute. Am Sonntag in Wissenschaft im Brennpunkt heißt es um 16.30 Uhr cool bleiben mit Büchern zum Klimawandel. Mein Name ist Christiane Knoll. Danke fürs Zuhören.